Herzlich willkommen also zur allerersten Ausgabe des Tornetz WM Tagebuchs. Heute ist es also soweit. Deutschland spielt zwar noch nicht, aber das WM-Eröffnungsspiel im altehrwürdigen Aztekenstadion. Mexiko gegen Südafrika. Und damit startet also eine WM, auf die ich mich riesig freue. Klar, viele politische Themen, Donald Trump, schwieriger Charakter. Aber rein sportlich erwarte ich ein richtig geiles Turnier. Die letzte WM eines Modric, Neuer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Und auf der anderen Seite dann diese aufstrebenden Talente. Diamandé von der Elfenbeinküste, Lamine Yamal, Spanien, Luka Vucevic, Kroatien. Ein Weltklasse-Innenverteidiger. Natürlich bei Deutschland die erste WM von einem Florian Wirtz. Jamal Musiala wird immer eine immer größere Rolle einnehmen. Also ihr merkt schon, da ist richtig was drin, der Generationenkonflikt. Dazu natürlich so Teams wie Kap Verde, Haiti, Panama, Curaçao, der deutsche Gegner am Sonntag. Die bringen natürlich nochmal so eine Exotik mit. Und das macht ja so ein WM-Turnier auch aus, dass wir dann verschiedene Kulturen haben, die dann miteinander oder die zusammenfinden. Ich meine, EM 2024, die Schotten waren hier, die Ungarn, Schweizer, hier in Köln. Und das war auch einfach wunderbar. Ich habe es hautnah vor meiner Haustür erlebt, einfach diese Völkerverständigung. Und so eine WM ist da ja nochmal ein bis zwei Level höher. Und allein deswegen freue ich mich einfach riesig auf dieses Turnier. Und mit diesem Tornetz WM-Tagebuch werdet ihr immer begleitet. Bekommt immer die aktuellsten News des WM-Tags, Ergebnisse, kleine Analysen der Spiele. So ein rundum sorglos Paket zum Hören oder auch zum Schauen. Also ich werde versuchen, auch möglichst viele Folgen auf YouTube hochzuladen. Folge Nummer 1 hier ist der auf jeden Fall oder kommt jetzt auf jeden Fall auch online. Und dann wollen wir mal los auf der Agenda am Anfang. Nochmal eine große Kritik bezüglich der Einreise. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Der somalische WM-Schiedsrichter Omar Atan wurde die Einreise verweigert, darf also nicht in die USA reisen, weil so zumindest die offizielle Aussage von Verantwortlichen, ja, wir haben Sicherheitsbedenken, aber wir glauben, ja, er hat Verbindung zu einer Terrororganisation. Giuliani, der WM-Sprecher des Weißen Hauses, sagt auch, ja, wir wollen so eine Gefahr nicht in unser Land bringen. Finde ich crazy, weil, also ich habe jetzt bisher noch nichts davon gehört, dass es solche Anschuldigungen oder Vorwürfe gab. Einer der besten Schiedsrichter wurde schon des Öfteren ausgezeichnet. Finde ich einfach krass und das zeigt natürlich auch, klar, Riesenfußballfest, aber Politik, ob man es jetzt möchte oder nicht, kann halt nicht komplett ausgeblendet werden. Somalia ist eins von 39 Ländern, was jetzt Einreise oder verschärfte Einreisebedingungen in die USA hat. Das ist natürlich dann auch krass. Da haben wir natürlich noch das Thema Iran, auch immer wieder in Konflikte verwickelt. Auch die haben verschärfte Einreisebedingungen. Außer den Spielern und dem Trainerstab darf niemand von den Funktionären aus Iran einreisen. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich auch wieder ja, in gewisser Weise eine Art Zensur. Bestimmte Gruppen, Länder, Nationen nicht an diesem Turnier teilhaben zu lassen, beziehungsweise es ihnen so ungemütlich wie möglich zu machen. Und das ist ja nicht die offizielle, klar, auch sehr romantische Idee. Ich weiß, es geht auch immer um Geld. Aber so eine vereinte Welt bei diesem Turnier, wo Fußball gespielt wird, wo die Werte des Fußballs gelebt werden sollen, nämlich ganz egal, woher man kommt, Religion, Sexualität, Geschlecht, wir spielen alle zusammen. Und das ist natürlich, also das wird ja jetzt mit dieser Aktion der USA so ein bisschen relativiert. Oder nicht nur ein bisschen, es wird relativiert. Und das sind natürlich so Punkte, wo ich sage, Design, dein Verein,
eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs.
Boah, gefällt mir gar nicht, finde ich gar nicht mal so geil, um es mal kurz und knapp zu sagen. Ich hoffe, dass jetzt während dieser Weltmeisterschaft nicht noch weitere Vorfälle sind. Beziehungsweise ich hoffe, dass es dann auch einfach friedlich und still wird. Über die Preise und so im Land müssen wir ja gar nicht reden. Umso glücklicher bin ich dann, dass das WM-Eröffnungsspiel nicht in den USA stattfindet, sondern im Aztekenstadion in Mexiko. Mexiko-Südafrika, bei dem einen oder anderen Älteren von euch wird es wahrscheinlich klingeln. WM 2010, 12. Juni damals, also einen Tag später, Eröffnungsspiel. Da macht dann Shabalala das 1:0 für Südafrika, wird nachher gefeiert. Am Ende 1:1 der Endstand. Mexiko erzielt also noch den Ausgleich. Jetzt also das Rückspiel in Anführungsstrichen. Bin gespannt, erwarte auch eine sehr enge Partie. Mein Tipp war ja 2:1 für Mexiko. Also ich glaube, es wird schon, auch weil natürlich die ganze Welt drauf schaut, ein gewisser Druck herrschen. Mexiko wird da nicht ganz so befreit spielen können, aber ich halte sie für eine sehr, sehr clevere Mannschaft. Haben ja immer noch Erwin Lozano, den Deutschland-Schreck der WM 2018, hatte damals den Siegtreffer für Mexiko erzielt. Unglaublich flinker Offensivmann und ich meine auch Mexiko sind immer aggressiv gegen den Ball, unangenehm zu bespielen. Das wird schon brutal werden. Südafrika natürlich auch eine gute Truppe, trotzdem natürlich nicht ganz auf dem Niveau. Und ja, mit dem Rückblick auf die WM 2010, für mich natürlich war es damals ein sehr emotionales Turnier. Es war die zweite Weltmeisterschaft, die ich aktiv verfolgt habe, nach der Heim-WM 2006, als ich mich in den Fußball verliebt habe. Like, wer diesen Spruch kennt. Und ja, es war natürlich sehr emotional, weil der größte Verlust in meinem Leben ist dort passiert, in der Nacht des WM-Eröffnungsspiels, also vom 12. auf den 13. Juni damals. Mein Vater hat sich da leider umgebracht und deswegen, das war natürlich für mich auch, der das Turnier gerne mit ihm zusammen erleben wollte, brutal. Und deshalb, ja, dieses Mexiko, Südafrika, gerade auch als Eröffnungsspiel, immer noch mit dieser Zeit verbunden. Wird dann natürlich auch sehr emotional für mich werden, aber ja, so wie ich damals auch diese Kraft daraus gezogen habe und auch gemerkt habe, boah, Fußball, das kann ablenken, das kann dich aus dem Tal holen. Und wenn es jetzt jemand von euch vielleicht während der WM auch nicht so gut geht, hoffe ich natürlich, dass er dadurch dann auch ein bisschen abgelenkt wird, vielleicht auch ein bisschen durch mich abgelenkt wird, durch diesen Podcast. Was aber wichtig ist, dass Fußball so eine ungeheure Energie hat und deshalb, ja, ist so eine WM für mich auch immer etwas Magisches, etwas Verbindendes und hat so eine eigene Kraft, so eine eigene Energie, die ich dann auch hoffentlich spüren werde, die ihr hoffentlich dann auch in euren Körpern merkt, spürt. Und ich bin einfach hyped. Ihr merkt es schon, auch diejenigen, die das Video sehen, hab Bock, ich bin gehyped und bin mega gespannt. Und ja, wie kann man am besten so eine erste Folge gestalten? Natürlich, wir sprechen über einzelne Teams, einzelne Mannschaften. Fangen an so ein bisschen mit den kleinen Nationen, kommen dann so zu den möglichen Überraschungsteams und am Ende haben wir dann noch die vier Top-Favoriten, die ich, Spoiler, auch alle im Halbfinale sehe. Hab den Turnier mal mehr durchgerechnet, Könnt ihr auch wie immer auf Instagram verfolgen, _Tornetz_. Natürlich auch in den Shownotes verlinkt der Instagram-Kanal. Dort bekommt ihr auch täglich richtig geilen WM-Content. Verpasst also gar nichts mehr. Und fang an, okay? Harter Cut. Wir fangen einfach an. Apropos nichts verpassen mit den kleinen Nationen. Dort habe ich nämlich Haiti, Curaçao, die Kap Verde, Panama und Jordanien. Haiti natürlich, wir kennen sie alle noch wegen der Flutkatastrophe vor einigen Jahren, haben natürlich eine sehr schwierige Gruppe erwischt. Gruppe C mit Brasilien, dem Rekordweltmeister, Schottland, die immer unangenehm zu bespielen sind und mittlerweile ja auch einige interessante Spieler haben. McGinn natürlich von Europa-League-Sieger Aston Villa, Ben Doak, ausgebildet beim FC Liverpool. Da ist schon Qualität drin. McTominay beim SSC Neapel hat seine Offensivqualitäten dort des Öfteren schon unter Beweis gestellt. Dazu Marokko bei der WM 2022 ja bis ins Halbfinale vorgestoßen. Brutal. Es wird, also ich glaube, für Haiti wird es schon eine enorme Herausforderung. Sie werden es genießen, klar. Aber gerade dann gegen Brasilien und Marokko, die einen enormen Offensivwucht mitbringen, boah, wird es für mich, glaube ich, schon sehr, sehr schwer. Und ja, alles andere als ein Gruppenaus auf Rang 4 würde mich mehr als überraschen. Ich meine, eventuell können sie mal so einen Punkt holen gegen Schottland. Aber selbst das wirkt auf mich gerade schon am Anfang dieser Weltmeisterschaft sehr utopisch. Dann haben wir als nächstes Curaçao, der erste deutsche Gegner am Sonntag, der Inselstaat von Dick Advocaat, dem ehemaligen auch Gladbach-Trainer in der Bundesliga, hat unter anderem auch die Niederlande, Südkorea, Australien schon bei der WM betreut, wird dann auch der älteste WM-Coach mit 78 Jahren aller Zeiten sein, also brutal. Und ja, Curaçao natürlich. Die haben viele technisch gut ausgebildete Jungs, weil sie natürlich auch eine ehemalige niederländische Kolonie sind. Die meisten Spieler in den Niederlanden geboren, in den Nachwuchsleistungszentren von beispielsweise Ajax Amsterdam wie Richle Bazur, ehemaliger Wolfsburger, der Sechser, ausgebildet. Also die haben schon Qualitäten. Mit Tai Chong noch einen weiteren, den wir vielleicht aus der Bundesliga kennen, aus der Manchester United-Jugend. Hat eine Saison mal leihweise beim SV Werder Bremen gespielt oder war zumindest im Kader. Und Jürgen Lucadia mit Bochum, Hoffenheim schon Bundesliga gespielt. Hat sich im letzten Testspiel gegen Schottland nochmal eine rote Karte eingeheimst. Der ist natürlich auch einer, der ein Schlitzohr ist, der auch mal aus unmöglichen Winkeln oder wenn er auch gerade zugestellt ist, trotzdem mal abschließt. Also das ist ein Schlitzohr. Und Curaçao wird trotzdem natürlich eine enorme Herausforderung gegen Deutschland. Dann gegen zwei Defensivmonster mit Ecuador und der Elfmeinküste. Elfmeinküste in Afrika, 0 Gegentreffer. Hat natürlich jetzt auch nicht die brutalsten Gegner, Seychellen, Gabun unter anderem. Aber Curaçao natürlich auch mit Pacho von Champions League-Sieger Paris Saint-Germain, dazu Piero Incapié, ehemals Leverkusen, Zweiter in der Champions League geworden mit dem FC Arsenal. Es ist schon brutal und ich glaube, da wird es Curaçao schwer, überhaupt einen Treffer zu erzielen und dann auch defensiv so stabil zu stehen, permanent, auch bei diesen heißen Temperaturen, dass sie keinen Fehler machen und den Gegner dazu einladen. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Eventuell kann man am letzten Spieltag gegen die Elfmeinküste, falls sie tatsächlich schon weiter sein sollten, die Elfmeinküste einen Punkt holen. Aber mehr als das ist nicht drin und ich glaube, sie werden auch als Vierter rausgehen. Dann aber eine Nation, wo ich glaube, da kann vielleicht sogar was gehen. Die Kap Verde sind in einer Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien. Klar, gegen Spanien, das erste Spiel wird brutal mit deren Offensivwucht. Auch wenn Lamine Yamal vielleicht angeschlagen noch nicht mit dabei sein kann. Trotzdem mit einem Oyarzabal, Ferran Torres, dazu mit einem Nico Williams. Das ist schon eine brutale Offensivwucht. Also das wird schwierig. Aber gegen Saudi-Arabien, die sind ungefähr auf einem Niveau, würde ich sagen, schlagbar. Und Uruguay ist auch nicht so überzeugend, meiner Meinung nach. Ohne Luis Suarez, Cavani vorne. Also Cavani ja schon länger, aber Luis Suarez auch nicht dabei. So ein bisschen, ja, Darwin Núñez, klar, der spielt aber in Saudi-Arabien. Da fehlt mal so ein bisschen, auch gerade in der Offensive, so ein bisschen der Punch. Fede Valverde, so das, die Allzweckwaffe von Real Madrid und auch bei Uruguay vorne wie hinten, muss ja alles machen. Und ich habe es bereits vorhin erwähnt, bei den Temperaturen könnte es schwierig werden. Deshalb glaube ich auch, dass man gegen Uruguay sich was ausrechnen könnte. So vielleicht sogar einen Punkt. Mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien hatte man 4 Punkte. Und damit wäre die Kaverde im 16. Finale sehr, sehr wahrscheinlich. Und das wäre natürlich eine Sensation. Ist aber gar nicht mal so unrealistisch, wie ich finde. Und bei Panama und Jordanien, also Jordanien in der Gruppe mit Algerien, ja, und Österreich und Argentinien. Argentinien als aktueller Weltmeister mit enormer Qualität, selbst wenn sie nicht den besten Tag haben, sollten sie es schaffen. Und Österreich für mich auch eine Mannschaft, die unter Ralf Rangnick nochmal ja, ein paar Schritte nach vorne gemacht hat. Mittlerweile international erfahrene Jungs, dazu mit Marco Arnautovic, ein Hauding vorne, ein Schlitzohr. Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Und auch Panama, die haben ja jetzt nicht die leichteste Gruppe, wie ich finde. Ich scroll einmal ganz nach unten. Denn mit England für mich den Top-Favoriten auf den WM-Titel. Kroatien, die immer unangenehm sind. Und Ghana, die auch bei den vergangenen Turnieren gute Leistungen gezeigt haben. Jetzt natürlich so ein bisschen, da hat es ein bisschen gekriselt. Dazu Andrew Ayew, die ehemalige oder der Stürmer der letzten Jahre, nicht dabei. Dafür Semenyo von Manchester City, natürlich eine absolute Waffe. Aber Unruhe nach dem Testspiel gegen Deutschland im März wurde Otto Addo entlassen und gehen jetzt mit einem neuen Trainer rein in das Turnier. Und das könnte eventuell die Möglichkeit sein für Panama, dort eine Überraschung zu schaffen und zu gewinnen. Aber wenn alles normal läuft, sollten sie mit einem oder 0-1 Punkten aus dieser Gruppenphase rausgehen und damit dann auch als Gruppenvierter oder als sehr schwacher Gruppendritter ausscheiden. Also das wird schwierig. Also wenn dann kommt von den Außenseitern nur Kap Verde über die Gruppenphase hinaus. Dann zu den Überraschungsteams, Geheimfavoriten und ja, ich nenne jetzt einmal Belgien ganz kurz, weil mit Kevin De Bruyne natürlich einen erfahrenen Mann, mit Doku, mit Bakayoko, brutalen Speed auf den Außen, das kann helfen, gerade wenn es dann über die Gruppenphase hinausgeht, mal ein bisschen tiefer steht, mit Nathan De Cat auf der 6 vom RSC Anderlecht, ein Talent, wo Dortmund, Leverkusen, die Bayern unter anderem interessiert sein sollen. Also dort dann auch einen Strategen, Juri Tielemans, gerade im Finale Europa League gegen Freiburg ein absolutes Traumtor gemacht, mittlerweile auch schon Mitte 20, der hat mittlerweile also auch schon diese Erfahrung. Lukaku vorne natürlich immer wieder eine Wucht. Also das ist für mich schon eine gute Mischung mit Courtois im Kasten. Das passt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie bis ins Halbfinale vorstoßen, aber so ein Viertelfinale könnte möglich sein. Das Gleiche gilt für mich dann auch für die Japaner. Die sind auch seit Jahren top dabei. Unglaublich disziplinierte Mannschaft. Haben ja auch ja, gegen den Ball immer viel zu bieten mit Tunesien, Niederlande und Schweden. Auch eine Gruppe, die man sogar gewinnen kann. Also die Niederländer, die sehe ich gar nicht mal so sattelfest. Tunesien, Schweden sind mittlerweile überholt worden von Japan, die einfach als Kollektiv unglaublich stark sind. Die haben jetzt keinen absoluten Superstar. Klar, man kennt vielleicht so einen Rizzo Duan von Eintracht Frankfurt, Ueda im Sturm von Celtic, Glasgow, Maeda auch als Sturm oder im Sturm. Das sind natürlich schon Jungs, die haben es drauf, die sind diese Qualität, aber es sind jetzt keine absoluten Spieler, wo man denkt so, boah, das ist jetzt so der Star. Der Star ist die Mannschaft und das kann bei diesem Turnier, gerade auch bei diesen Temperaturen, wo es dann auch wirklich darum geht, über die Grenzen zu gehen, des körperlich Machbaren, kann Japan so eine Mannschaft sein oder traue ich Japan zu, diese Rolle einzunehmen, dann plötzlich weiterzukommen, als es bei anderen Weltmeisterschaften möglich gewesen wäre. Und klar, ihr erwartet jetzt, dass ich Norwegen sage, mache ich aber nicht. Türkei erwarten auch viele, sage ich auch, sehr gut, Top-Mannschaft mit den USA und Australien auch zwei Gegner, wo man mit auf Augenhöhe ist. Ich sage aber, Österreich wird sehr, sehr weit kommen, kann sogar theoretisch bis ins Halbfinale vorstoßen, aber ich sage Minimum Viertelfinale. Sie werden sogar die Gruppe vor Argentinien gewinnen, sie werden das direkte Duell mit Argentinien gewinnen, weil sie einfach zum einen diese Geschlossenheit haben mit Ralf Rangnick, einen absoluten Taktikfuchs an der Seitenlinie, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und es gibt für mich dann auch mal diesen Spruch, ja, die sind auch einfach mal dran, weit zu kommen. Österreich hat in den letzten Jahren immer gute Mannschaften gehabt, hat nie ganz gereicht. Mittlerweile trotz des bitteren Ausfalls des Zehners Christoph Baumgartner eine super Truppe. Romano Schmid von Bremen in einem guten Kollektiv. Glaube ich, dass er schon als Spielmacher entscheidende Steckpässe spielen kann. Gregoric, der gerade beim FC Augsburg in der Rückrunde richtig aufgedreht hat. Arnautovic natürlich bei seiner letzten WM mit 37 Jahren. Mit Sabitzer auf dem Flügel einer, der immer wieder in Vers geht. Also sie werden auch im Zentrum eine absolute Dominanz erzeugen. Dafür geht dann vielleicht mal so ein Seiwald oder ein Leimer deutlich hoch, schiebt hoch. Klar, mit Conny Leimer für mich einen der besten Rechtsverteidiger der Außenverteidiger der Bundesliga. Also das wird, also an Intensität werden sie wahrscheinlich nur von den Japanern überboten werden. Und deshalb wird es für sie auch sehr, sehr weit gehen, weil sie dann auch mit Schlager für mich einen sehr guten Keeper haben, der auch viel halten wird. Ich halte ihn für den besten Keeper, oder er könnte den Award für den besten Keeper des Turniers gewinnen, auch weil Österreich so weit kommt und er wird einer der Garanten dafür sein. Und dann am Ende nochmal meine vier Top-Favoriten, natürlich Portugal mit Cristiano Ronaldo, ja, aber João Neves, Vitinha von Paris Saint-Germain im Mittelfeld, Bruno Fernandes, Spieler der Saison in der Premier League geworden, den Vorlagenrekord geknackt. Dazu mit Rafael Leão, der sich im Testspiel, ja, ein kleines Wortgefecht mit einem Costa Ricaner eingefangen hat, ihm dann ja auch noch ins Gesicht geschlagen haben soll. Natürlich bin ich gespannt, darf er spielen. Mit Conceição natürlich auf dem Flügel, auf der anderen Seite ein super 1 gegen 1 Spieler, Diego Costa im Tor, seit Jahren eine absolut verlässliche Kraft, Nuno Mendes als Linksverteidiger, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Linksverteidiger der Welt. Also ihr merkt schon, da ist ein brutales Kollektiv auch und ich glaube, für sie wird es sehr, sehr weit gehen bis ins Halbfinale und dann ist, wie gesagt, ja alles möglich von Titel bis Rang 4, weil dann entscheidet wirklich nur noch auf dem Niveau eine Nuance und die Tagesform. Als nächstes den Europameister Spanien. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Morata, Kapitän bei der letzten EM, nicht dabei. Kein einziger Spieler von Real Madrid, natürlich auch ein Statement, kein Heusen, der es dann noch versucht hat, so ein bisschen in die niederländische Nationalmannschaft zu sneaken. Hat ja zwei Staatsbürgerschaften. Ja, Spanien natürlich mit einer enormen Qualität, mit Rodri, / Tchouaméni auf der 6, mit Fabian Ruiz von Paris Saint-Germain, einen unglaublichen Ruhepol dabei. Die Spanier wie immer sehr passstark, können sich also durchkombinieren, können dann aber auch mit dem Oyarzabal, mit einem Lamine Yamal und Nico Williams die Tiefe bespielen mit Lamine Yamal wahrscheinlich ja einen der heißesten Spieler momentan, den es gibt auf der Welt. Also was der abliefert, brutal an Scorerwerten, bringt natürlich auch so diesen Star-Faktor mit. Wird natürlich die Frage sein, ist auch eine sehr junge Mannschaft. Ich meine, Innenverteidigung unter einem Kubasi von Barcelona, ja, aber der ist noch unter 25. Birgt natürlich immer eine gewisse Gefahr, dass da vielleicht mal so ein Schlendrian eher drin ist als bei einem erfahrenen Mann. Aber sie haben schon bei der EM in Deutschland gezeigt, dass sie einfach spielerisch so stark sind, dass sie praktisch jedes Team dominieren können und jeden schlagen können. Im Finale dann ja auch die Engländer. Und zu denen kommen wir jetzt. Trainiert vom deutschen Thomas Tuchel. Der hat nicht Phil Foden und keinen Cole Palmer und keinen Trent Alexander-Arnold nominiert. Brutal, trotzdem eine richtig starke Truppe. Und ich glaube, weil er hat sehr darauf geachtet, aufs Kollektiv, dass diesmal ja nicht so einzelne Spieler wie dann halt ein Phil Foden oder ein Jude Bellingham im Vordergrund stehen sollen, sondern wirklich das Kollektiv. Dazu passt natürlich Harry Kane als Kapitän, der sich immer wieder in den Dienst der Mannschaft stellt, der für mich bisher in der Form seines Lebens ist. Das ist wichtig, einen Torjäger zu haben, der verlässlich Tore macht. Und für mich ist einfach England so eine Mannschaft, wo ich sage, boah, da wird es einfach mal Zeit, dass die jetzt einen großen Titel holen. Und wenn es dann ausgerechnet mit einem Deutschen als Trainer machen, Rückblick, der 1966, der letzte Weltmeistertitel von England, Wembley-Tor, der Ball war nicht hinter der Linie. Ihr kennt die Geschichte. Wenn ausgerechnet dann ein Deutscher die Three Lions zum WM-Titel coacht, das hätte was. Und Thomas Tuchel, der wirkt auch in den Videos, die bisher im Netz kursieren, super heiß, super gierig. Und der wird auch nicht zulassen, dass da jemand querschießt innerhalb der Mannschaft, egal wie groß der Name ist. Und deshalb werden sie als Kollektiv es schaffen, weit im Turnier zu kommen und am Ende auch im Finale diesmal auch ein bisschen mit dem Revanche-Gedanken gegen Spanien den WM-Titel nach Hause holen. Football is coming home. Und als letztes dann halt noch die Franzosen mit Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé vorne. Allein das ist ja schon brutal. Ryan Cherki dahinter noch in Reihe Nummer 2. Also die Qualität auf jeder Position ist man mit Weltklasse besetzt. Upamecano, Saliba. Es gibt, glaube ich, kein besseres Innenverteidiger-Duo. Dazu der ewig junge N'Golo Kanté auf der 6, der immer noch alle Passwege zumacht, ein absoluter Arbeiter ist, den du auch brauchst in so einem Team. Also es spricht eigentlich ja alles für Frankreich. Wenn man sich nur die Qualität dieser Mannschaft anguckt, sie könnten mit 2 Teams antreten, würden trotzdem sehr wahrscheinlich mit beiden ins Halbfinale kommen. Und das sagt schon alles über die Qualität aus. Mike Maignan im Tor, auch ein absolut unterschätzter Keeper für mich, der Mann vom AC Milan, der auch einfach mal so Unhaltbare rausholen kann. Das brauchst du auch beim Turnier. Siehe Manuel Neuer 2014. Und deshalb sage ich, Frankreich wird Weltmeister nicht. Denn ich glaube, die Egos, anders als dass es dann bei England der Fall sein wird, werden diesmal aufeinanderprallen. Mbappé, Dembélé, das wird schwierig, vor allen Dingen, wenn dann Dembélé vielleicht mal eine Einzelaktion macht, selbst einen Treffer erzielt, dich auf Mbappé ablegt, der bei dieser WM das Ziel hat, Rekord-Torjäger zu werden. Und deshalb glaube ich, dass es so implodieren wird. Erinnere mich auch so ein bisschen an die WM 2010. Damals ja auch so Spieler wie Malouda, Anelka, Henri, Ribéry, die dann so ein bisschen aneinander geraten sind. Am Ende Gruppen aus, Trainingsrevolte, haben also sich geweigert zu trainieren. Das nicht ganz so drastisch, könnte auch bei dieser WM passieren. Ich glaube, sie kommen bis ins Halbfinale, weil sie auch einfach allen Mannschaften, die noch so im Turnier sind, so überlegen sind. Aber dann wird es schwierig werden und ich glaube, dass sie dann an sich selbst scheitern und im Halbfinale dann ausscheiden und am Ende dann Dritter oder Vierter werden. Und zum Abschluss dann natürlich nochmal der Ausblick auf das deutsche Team, beziehungsweise wie würde ich Deutschland aufstellen. Dort habe ich die Grafik könnt ihr dann auch am Sonntag nochmal sehen. Ich gehe ganz klassisch mit dem 4-2-3-1 natürlich im Tor. Manuel Neuer ist ins Training zurückgekehrt. Als Nummer 1 nominiert, wird im Kasten stehen. Linksverteidiger Nini Born, sehr ballsicher. Auch einer, der sich mal im Halbraum anbietet gegen ein tiefstehendes Curaçao. Natürlich ein bewährtes Mittel. In Verteidigung Schlotterbeck, Getar, Rechtsverteidiger, unser Kapitän Joshua Kimmich davor. Mecha Pavlovic hat perfekt funktioniert. Links Flo Wirtz, rechts für mich Jamal Musiala, so ein bisschen auch als Dribbler. Denn ich möchte die 10 freimachen für Dennis Undav, der so ein bisschen dann aus der Tiefe heraus starten kann. Hinter einem Kai Havertz, der nach seinem Treffer im Champions-League-Finale und jetzt auch im Testspiel im letzten gegen die USA natürlich mit viel Selbstbewusstsein ausgestattet ist, der dann auch mal Bälle ablegen kann auf den Undav, der dann aus der Tiefe kommt. Also das ist für mich meine 11. Dome stellt praktisch genauso auf, nur statt einem Kai Havertz sitzt er vorne auf dem Dennis Undav. Musiala bleibt auf der 10. Und auf der rechten Seite dann Jamie Leveling vom VfB Stuttgart, der enormes Tempo mitbringt. Und er sagt, Olli Baumann hat die ganze Zeit in den Testspielen und vorher auch schon im Kasten gestanden. Neuer, zwar ins Training zurückgekehrt, aber noch nicht hundertprozentig fit. Olli Baumann muss starten. Also, jetzt seid ihr doch richtig gut versorgt. Wisst, wer sind die Favoriten? Wer die Überraschung? Außenseiter. Und natürlich, ihr seid gehypt auf das Auftaktspiel Mexiko gegen Südafrika im Aztekenstadion. Das, und das ist auch noch ein geiler Fakt, das ist das einzige Stadion, was bisher drei Eröffnungsspiele austragen oder in dem drei Eröffnungsspiele ausgetragen wurden. 1970, 1986 und jetzt halt 2026. Also die Zahl 3, vielleicht auch ein gutes Omen für 3 Punkte von Deutschland am Sonntag. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen ersten WM-Tag. Euer Tornetz-Host Jan Kleinriesink.